Alles? Alles in Gottes Hand legen. Unsere Sorgen, aber auch unsere Ängste, unsere Sünden. Wir können aber auch unsere Hoffnungen in Gottes Hand legen. Das, was neu ist, was wir erhoffen, was wir uns wünschen. Vielleicht das Neue, wovon wir träumen. Heute geht es darum, das Neue ist manchmal wie ein zartes Pflänzchen. Und es muss sich darum gekümmert werden. Gott macht es möglich, dass neues Leben immer wieder entsteht. Und zum Christsein und zum Christwerden gehört ein radikaler Schritt. Immer wieder. Sich immer wieder aufs Neue einzulassen. Einmal bei der Erstentscheidung, zum ersten Mal sich auf Gott zu verlassen und dann immer wieder. Wir lesen Matthäus 10, Vers 32, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Ein Christ muss sich auch entscheiden, Jesus zu bekennen, immer wieder. Diese Predigt sollte uns zu der Entscheidung verhelfen, überhaupt neu anzufangen oder aber zum ersten Mal oder ganz neu. Diese Entscheidung geschieht grundsätzlich zwischen Gott und mir, zwischen uns. Neuanfang wagen. Dazu habe ich heute einen Bibeltext aus dem Lukas-Evangelium mitgebracht. Und da geht es auch um einen radikalen Neuanfang. Wir stehen dazu auf. Und ich lese diesmal nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Kurz darauf kam Jesus in die Stadt Nain, gefolgt von seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge. Als er sich dem Stadttor näherte, kam ihm ein Trauerzug entgegen. Der Verstorbene war der einzige Sohn einer Witwe gewesen. Viele Leute aus der Stadt begleiteten sie. Als Jesus, der Herr, die Frau sah, war er von ihrem Leid tief bewegt. Weine nicht, tröstete er sie. Er ging zu der Bahre und legte seine Hand darauf. Die Träger blieben stehen. Jesus sagte zu dem Toten, junger Mann, ich befehle dir, steh auf. Da setzte sich der Verstorbene auf und begann zu sprechen. So gab Jesus der Mutter ihren Sohn zurück. Alle erschraken über das, was sie gesehen hatten. Dann aber lobten sie Gott. Gott hat uns einen großen Propheten geschickt, sagten sie. Er wendet sich seinem Volk wieder zu. Die Nachricht von dem, was Jesus getan hatte, verbreitete sich im ganzen Land und in den angrenzenden Gebieten. Ich bete. Himmlischer Vater, was für eine Geschichte. Es hört sich wie ein Märchen an, so unwirklich. Ein Toter wird zum Leben wieder auferweckt. Herr, und weil wir vielleicht Probleme damit haben, es mit uns und unserem Leben zu verbinden, bitten wir dich, dass du durch deinen Heiligen Geist dein Wort lebendig machst und uns ansprichst. In Jesu Namen. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Liebe Schwestern und Brüder, unser Leben ist manchmal total hart. Und ich denke, das haben wir selber schon erlebt. Und wenn nicht, dann haben wir es mitbekommen. Wenn jemand aus dem Leben in Fülle gerissen wird und auf einmal ist alles anders. Ihr könnt euch vielleicht erinnern an das Ereignis mit Samuel Koch in dieser Sendung Wetten, dass? Als er einen Sprung machen wollte über ein Auto, dann fiel er unglücklich hin und wurde zu einem Invaliden. Oder wir denken an unseren Bruder im Glauben, Hamed. Ein Sprung ins Wasser und das Leben ist anders. Schwer verletzt, kann sich nicht mehr bewegen. Dann fragt man sich, hätte ich damals nur statt so gehandelt? Aber es hilft nicht. Es ist, wie es ist. Oder eine Ehe geht in die Brüche. Unbemerkt, auf einmal nach 20 Jahren stellt man fest, wir haben uns nichts mehr zu sagen. Wir haben uns auseinander gelebt. Und wenn man so zur Ruhe kommt, fragt man sich vielleicht, ach, hätten wir vielleicht mehr miteinander gesprochen? Hätte ich mir mehr Zeit für meine Frau genommen? Hätte ich mehr auf meinen Mann gehört? Aus und vorbei. Schwer. Unfassbar. Aber es gibt andere Geschichten und gerade dort wird das am deutlichsten, wie in dieser Geschichte von diesem jungen Mann von Nain. Wenn es um Leben und Tod geht, wenn ein Mensch plötzlich und unerwartet stirbt. Und das haben wir auch sogar in den letzten Tagen und Wochen erlebt. Da würden manche von uns vielleicht davon berichten, wenn einer mit 30, 40 oder 50 Jahren plötzlich aus dem Leben gerissen wird. Die Geschichte aus Lukas 7 beschreibt eine vergleichbare Situation. Dazu vier Gedanken. Das erste, es ist eine hoffnungslose Situation. Das zweite, mögliche Auswege, dann nur einer kann helfen. Und dann zu uns, willst du neu anfangen? Eine hoffnungslose Situation. Man muss sich das vorstellen, worum es geht in dieser Geschichte. Nein, eine kleine Stadt im Norden Israels. Dort lebt eine Frau, eine Witwe. Das ist für uns nichts Besonderes. Das ist überhaupt nicht schrecklich. Wir erleben vielleicht oder kennen Witwen, die sind glücklich. Aber damals war es ganz anders. Damals hatten es die Witwen ganz schwierig. Furchtbar. Warum? Solche Frauen waren weitgehend rechts und mittellos. Die waren auf sich alleine gestellt. Sie hatten keine Waisen- oder Witwenrente oder was auch immer. Deshalb, wenn wir so weiterdenken im Neuen Testament und in der Apostelgeschichte lesen, nach Pfingsten, eine der ersten Aufgaben der Gemeinde war, sich um Waisen und Witwen zu kümmern, weil sie einfach am Rande der Gesellschaft waren und sie fielen durch alle Raster durch. Das erste Sozialprojekt des Neuen Testaments der christlichen Gemeinde, Versorgung der Witwen und Waisen. Das war ein Thema. Und wenn eine Witwe damals nicht betteln wollte, dann hatte sie eigentlich nur eine Chance. Sie konnte überleben, wenn sie einen Familienangehörigen gehabt hätte, der ihr das garantieren würde. Er würde ihr sozusagen ja, Gnadenbrot geben oder wie auch immer. Die Witwe aus Lukas 7, sie hatte einen Sohn und er hat sie versorgt. Er war für sie der Garant für ihr weiteres Leben. Und dann passiert das Unfassbare. Dieser einzige Sohn stirbt. Wir wissen nicht, weshalb, woran. Und ich kann mir vorstellen, die Leute damals haben sich gedacht, nein, nicht noch das. Die Frau hat schon ihren Mann verloren und nun verliert sie noch ihren einzigen Sohn. Da schlägt man die Hände über den Kopf zusammen angesichts dieses Leids. Wenn sowas passiert, hat man das Gefühl, der Himmel stürzt ab. Keine Perspektive. Da verliert die Sonne ihren Schein. Es wird dunkel um einen Menschen. Da verschleiern die Tränen die Augen. Man kann nicht richtig sehen, man hat keine Perspektive. Es ist, als ob eine eiserne Kälte das Herz fest im Griff gehabt hätte. Keine Hoffnung mehr. So ging es dieser Frau damals. Und an der Beerdigung nahmen viele Leute teil, weil sie alle auch Mitgefühl hatten mit dieser Frau. Das sollte für sie die Hilfe sein. Vielleicht haben sie ihr da Geldspenden oder was auch immer gegeben, damit sie zumindest in der nächsten Zeit über die Runden kommt. Alle waren gewiss betroffen, sonst wären sie nicht gekommen. Und da fragt man sich, warum steht diese Geschichte im Neuen Testament? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Weil Gott mit allem zu tun haben will, was unser Leben betrifft. Mit allem. Nicht nur mit den schönen und guten Zeiten, sondern auch und gerade mit den schlechten. Da, wo wir trauern, da, wo wir zutiefst getroffen sind, enttäuscht vielleicht. Gott fragt dich heute, wie geht es dir? Was hat dich in deinem Leben in letzter Zeit getroffen? Welche Kälte umfasst dein Herz? Dieser Gott will aber, dass es weitergeht. Dass wir nicht hängen bleiben, irgendwie in den Seilen. Wie geht es weiter? Jesus ist nicht nur für die schönen Tage unseres Lebens da. Er ist für alle Tage da. Gott will da sein, wo Menschen, wo wir in Not sind. Und das ist das Schöne. Dort hilft er. Und es ist ein Unterschied, ob man in einer schwierigen Situation allein da ist, ohne Glauben, ohne Gott, ohne Jesus oder mit ihm. Bei Gott gibt es nämlich keine hoffnungslosen Fälle. Es muss nicht gleich ums Sterben gehen. Es gibt andere Situationen, die uns zutiefst zu schaffen machen. Denken wir schon alleine an die Kinder, Jugendliche. Einer hat den Schulabschluss nicht geschafft. Und das wird vielleicht das ganze Leben eines Menschen beeinflussen. Vielleicht bekommt ein junger Mensch einen Knick. Und da kann man vielleicht nicht viel daran ändern. Oder einer hat den Eindruck, ich habe die Liebe meines Lebens verpasst. Ich hätte damals Ja sagen müssen. Ich hätte damals auf sie zugehen müssen. Aber das ist leider vorbei. Ich kann nicht alles zurückdrehen. Inzwischen hat die andere Person jemand anders. Vielleicht hat schon geheiratet, hat Kinder. Oder ähnlich wie schon vorher angesprochen, mit einer zerbrochenen Ehe. Da macht man sich auch Vorwürfe und trauert den alten, guten alten Zeiten nach. Es gibt viele vertane Chancen in unserem Leben. Und ich kann mich noch erinnern, als junger Mann hat mich ein Seelsorger gefragt, wenn du noch einmal anfangen würdest, was würdest du anders machen in deinem Leben? Da sind mir einige Sachen eingefallen. Und wenn wir uns heute fragen würden, wenn du heute anfangen würdest, was würdest du anders machen? Welche Entscheidungen würdest du anders treffen? Wir haben zwar die Chance nicht, aber wenn wir das reflektieren, können wir vielleicht daraus lernen. Es hilft nicht, dass man sich nur Vorwürfe macht, hätte ich nur. Dinge sind einfach nicht gut gelaufen oder falsch gelaufen in unserem Leben. Und da merken wir, auf welch tönenden Füßen unser Leben oder unser Glück steht. Und liebe Schwestern und Brüder, die glücklichsten Stunden in unserem Leben, die herausragenden, können wir doch zählen. Und wir können uns an sie erinnern. Aber wer zählt unsere heimlich geweinten Tränen? Gott. Er sammelt sogar unsere Tränen, steht in der Bibel. Wie viel Schuld belastet unser Gewissen? Und dann haben wir wieder geweint, Tränen der Trauer, der verpassten Gelegenheiten. Wie die Witwe aus der Stadt Nain war das so. Die Hoffnung ihres Lebens wurde zum Grabe getragen. Und unter Tränen wird sie immer wieder sich gefragt haben, was wird jetzt aus mir? Welchen Ausweg habe ich jetzt? Mögliche Auswege. In meinem Pastorenleben waren die schwierigsten Situationen die Begegnungen mit Menschen in extremsten, scheinbar hoffnungslosen Situationen und Lagen. Manchmal habe ich nur da gesessen, mitgehört, manchmal mitgeweint, kein Wort gesagt, denn ich hatte den Eindruck, jedes Wort wäre hier fehl am Platz. Ich kann da nicht mithalten. Ich bin nicht in dieser Situation. Ich kann mich nicht hundertprozentig versetzen. Und manchmal ein falsches Wort kann einen Menschen noch zusätzlich verletzen in einer solchen Situation. Wenn keine Hoffnung auf Heilung da ist, einer ist zum Tode krank, zum Tode geweiht. Oder wenn Kinder nicht mehr mit ihren Eltern klarkommen, ein absoluter Zerbruch. Wenn Alkohol oder Drogen zum täglichen Gast wird und den kann man nicht loswerden. Oder wenn Verbitterung das Herz zu einem Stein gemacht hat und lässt sich nicht mehr erweichen. Und wenn Menschen innerlich zerrissen sind und vielleicht die Schuld nicht eingestehen können, wenn sie unversöhnlich leben, wenn sie nicht um Vergebung bitten. Wie viele von uns schulden jemanden diesen einfachen Satz? Bitte vergib mir. Vergib mir. Und wie viele Frauen schulden das ihren Männern und umgekehrt? Eltern ihren Kindern, Kinder ihren Eltern. Wie viele Geschwister in einer christlichen Gemeinde sind sie das gegenseitig schuldig? Hilft nicht, wenn man so sagt, in solchen ungeklärten Situationen, Kopf hoch, es wird schon wieder. Oder denke an was anderes. In den Grenzsituationen unseres Lebens erkennen wir unsere Ohnmacht. Und das ist wichtig. Wir brauchen Hilfe. Und zwar eine Hilfe, die nicht unsere eigene Hilfe ist. Eine Hilfe, die den Rahmen unserer Möglichkeiten übersteigt. Eine Hilfe, die von außen kommt. In der Bibel gibt es einen wunderschönen Psalm, den ich persönlich immer wieder gerne lese. Der beginnt so an: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir die Hilfe? Und wisst ihr, Berge stehen in diesem Psalm wie die aktuellen Probleme unseres Lebens. Was sind meine Berge gerade? Was ist der höchste Berg in meinem Leben? Wo habe ich vielleicht damit die meisten Probleme? Ich hebe meinen Augen zu den Bergen von Problemen. Vielleicht zu Menschen, die für mich ein Problem sind. Und frage mich, wer hilft mir? Woher kommt mir die Hilfe? Wie soll ich die nächste Woche überstehen? Wie soll das werden? Jetzt in dem gleichen Psalm kommt das Schönste, was mich persönlich immer wieder aufbaut und auch für mich ein Grund ist, Pastor zu sein. Das ist das Evangelium im Alten Testament. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Damit rechnen wir. Woher kommt mir die Hilfe? Vom Herrn in erster Linie. Nicht vom Herrn Müller, sondern vom Herrn, dem allmächtigen Gott. Damit wollen wir rechnen, können wir rechnen. Und wenn wir es nicht tun, dann ist das Ganze mit dem christlichen Leben bloß nur ein Theater. Dann ist es kein wirklicher Glaube. Es geht doch nicht nur um ein paar schöne Sprüche, die wir uns gegenseitig zuschieben oder schöne Lieder, die wir uns anhören und wenn es geht, miteinander singen. Das ist auch wichtig. Das ist auch hilfreich. Aber der Herr soll da auch im Mittelpunkt stehen. Es geht um den Herrn, der alles geschaffen hat und der uns helfen will. Von ihm kommt die Hilfe. Und so kommen wir zu dem dritten Gedanken, zu der guten Nachricht. Jesus sagte einmal, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Also er will uns helfen, er will uns Erholung schenken, dass wir uns regenerieren in Einführungszeichen bei ihm, egal was uns da gerade zusetzt. Je nachdem, Jesus ist immer da, wenn Menschen kommen, wenn sie ihn suchen. Er fordert uns dazu auf. Wir sagen manchmal, wenn ein Mensch mit Problemen zu uns kommt, ach komm, lass mich in Ruhe. Ach, das ist er oder sie, da gehe ich nicht mehr ran, wenn Telefon klingelt. Und was sagt Jesus? Komm, kommt alle her zu mir, die mühselig und beladen seid. Dass wir das lesen, dass wir es drauf haben und dass wir uns immer wieder daran erinnern, dass wir es nicht nur wissen, sondern dass wir es tun, dass wir tatsächlich und wirklich zu Jesus gehen. Darum geht es. Dass wir es tun, dass wir es praktizieren. Jesus hat selber gesagt, nicht diejenigen, die das Wort hören, sondern die das tun, dieses Wort, die es umsetzen, sind seine Brüder und Schwestern. Und hier lesen wir noch weiter, als es im Leben der Witwe von Nain keine Hoffnung mehr gab, kommt Jesus vorbei. Und was sagt er? Als Jesus der Herr die Frau sah, war er von ihrem Leid tief bewegt. Weine nicht, tröstete er sie. Was hier passiert, ist eigentlich in der damaligen Zeit unmöglich. Aber bei Gott ist nichts unmöglich. Wir lesen im Lukas 18, Vers 27, was bei den Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Und in unserer Geschichte geschieht das Unmögliche. Nämlich, es geschieht Folgendes, der Junge richtet sich auf und fällt seiner Mutter um den Hals. Da wäre ich auch gerne dabei gewesen, muss ich euch sagen. Ich hätte es gerne miterlebt. Ich hätte es dann weitererzählt. Vielleicht aufgeschrieben. Also sowas erlebt man nicht oft. Auch damals zu Jesu Zeit. Eine so schöne Geschichte. Ein solches Wunder wiederholt sich nicht beliebig oft. Solche Wunder sind nicht die Regel. Aber das ist ein Prinzip in der Bibel. Gott spricht immer das letzte Wort. Und bei ihm ist kein Ding unmöglich. Das will geglaubt werden. Bei Gott ist nichts unmöglich. Wir dürfen nichts eigentlich definitiv aufgeben. Bei Gott ist alles möglich. Wie er das macht, das müssen wir schon ihm überlassen. Aus dieser Geschichte können wir aber noch was lernen, nämlich bei Jesus ist nicht alles aus. Er hat immer noch einen Weg für uns, für dich und für mich, einen Ausweg aus jeder Situation. Und ganz bestimmt verfolgt er dabei eine sehr gute Absicht. Er hat einen Plan mit uns. Bei ihm können wir tatsächlich immer wieder neu anfangen. Vielleicht aus den alten, breit ausgetretenen Denkmustern rauskommen einmal. Vielleicht anfangen neu, anders zu denken. Wir können zwar das Rad der Geschichte nicht zurückdrehen, aber wir können heute uns ändern lassen durch Gott. Wir können heute damit anfangen. Und das ist die Einladung Gottes auf uns. Du kannst bei ihm neu anfangen, hier und heute. egal was die Berge in deinem Leben sind. Du kannst schon lange Christ sein. Es kann sein, dass vieles, ganz vieles in Vergessenheit geraten ist. Und vielleicht merkst du, Gott ist meilenweit weit von meinem täglichen Leben entfernt. Er spricht schon lange nicht dort das entscheidende Wort. Dann wäre die Möglichkeit, vor Gott zu gehen und ihn zu bitten, Gott, hilf mir, dass ich damit neu anfange, dass ich mit dir rechne, mit deiner Hilfe, und zwar jeden Tag. Vielleicht habt ihr von dieser Frau gehört, Johnny Erickson. Sie hat auch einen anderen Namen, Doppelnamen, hat einen Japaner, glaube ich, geheiratet. Aber sie brach sich bei einem Badeunfall, so wie unser Hamed, den Hals. Diese damals junge Frau war vom Hals abwärts gelähmt. Da folgten Wochen und Monate. Ganz schlimme Zeit. Die Welt stand auf den Kopf. Man kann es nachlesen in ihrer Biografie. Man kann Betroffene auch fragen, wie es ihnen danach ging. Aber in ihrer ganzen Hoffnungslosigkeit hat diese Frau zu Gott gefunden. Sie kam zu Jesus Christus, zum Glauben an ihn. Und sie hat ihn als ihren Herrn und Heiland angenommen. Und das war der entscheidende Punkt in ihrem Leben. Sie wurde nicht geheilt, aber sie ist dennoch ein neuer Mensch geworden. Ein Mensch, der glücklich leben kann. Viele Jahre später war sie einmal hier in Deutschland in einer Gemeinde und hat gesprochen. Und ich werde es nie vergessen. Ich habe mir das aufgeschrieben und hole mir das immer wieder von einer für mich bekannten Stelle. Sein Zitat von ihr. Und da sagte sie: Ich sitze lieber im Rollstuhl und freue mich auf den Himmel. Das ist besser als gesund, aber für ewig verloren zu sein. Was für Worte. Was für Worte. Und das ist der Punkt. Was Gott dir, was Gott mir und uns allen schenkt in unserem Leben, das ist eine Sache zwischen ihm und uns. Und das ist das größte Geschenk, das allergrößte. Und das ist auch das, was wir an andere Menschen weitergeben können. Wenn wir sagen, meine Hilfe kommt vom Herrn, wenn wir ihn dadurch auch bekennen vor anderen Menschen. Das können wir nicht beliebig oft abrufen. Am letzten Sonntag hat einer unserer Taufkandidaten gesagt, bei seinem Glaubensbericht, ich habe das Gefühl, das könnte die letzte Chance sein, dass Gott mich so deutlich anspricht. Und nun hat er sich zu Gott zugewandt, bekehrt, hat sein Leben ihm anvertraut. Wer von uns weiß, wann wir die letzte Chance haben, uns zum Glauben zu kommen oder uns zu verändern? Wenn ich zu ihm kommen will, dann darf ich das. Deshalb das Letzte mit der Frage, willst du, will ich neu anfangen? In dieser Geschichte von Nain gibt es noch etwas. Das wird hier zwar nicht ausgesprochen, aber das schwingt so im Hintergrund, in der Luft. Stellt euch vor, damals geht ein Trauerzug durch die Stadt. Trauergäste höchst konzentriert. Die denken vielleicht noch an den jungen Mann, der verstorben war. Oder an seinen Vater, der auch verstorben war. Und machen sich Gedanken, was wird jetzt aus dieser Witwe? Auch die Mutter von diesem Jungen läuft hinterher. Da will keiner sie stören in ihrer Trauer. Keiner ihr zu nahe treten. Das ist auch typisch bei uns, wenn jemand einen Angehörigen verloren hat, dann trauen wir uns nicht mal, einen anzurufen oder mit ihm zu sprechen. Aber da kommt einer, der sich nähert, Jesus Christus. Er mischt sich ein, er spricht die Frau an und sagt, weine nicht. Ein Mann spricht eine Frau. Das war damals nicht ohne. Heute könnte so etwas in islamischen Ländern einen mindestens ein blaues Auge kosten. Das hat Jesus getan. Und die Frau, die lässt das zu. In ihrer ganzen Trauer. Und der ganze Trauerzug hält an. Und die Leute gucken da, was passiert gerade. Die Frau protestiert nicht, als der Mann sich ihrem toten Sohn nähert. Das ist alles so außergewöhnlich. Vielleicht die Schockstarre von den Menschen hat es möglich gemacht, dass Jesus einfach einen Schritt nach dem anderen gegangen ist. Aber sie konnten Jesus nicht ignorieren. Sie haben den Atem angehalten und haben es nur beobachtet. Das tun doch die meisten Menschen auch heute. Sie wollen Jesus manchmal gar nicht so nah an sich rankommen lassen. Wie oft lassen wir das zu, dass Jesus uns trifft, dass er uns berührt? Wie viele denken, dass sie ohne Jesus klarkommen, dass sie das alleine schaffen? Und von daher ignorieren sie ihn und seine ausgestreckte Hand. Wer liebt mehr seine Möglichkeiten, Fähigkeiten, Kraft oder vielleicht sogar seine Sünde als den großen Gott? Wer will gar nicht, dass Jesus in sein Leben eintritt, um ihm zu helfen? Und ich glaube, diese Geschichte geht uns alle eine ganze Menge an. Sie geht uns Christen an. Denn hier heißt es, wenn du Hilfe brauchst, dann laufe nicht weg, sondern gehe zu Jesus und lass dir helfen. Er wartet nur drauf. Er sagt doch, kommt alle her zu mir, die mühselig und beladen seid. Jesus zu vertrauen. In den normalen Zeiten hatten wir nach jedem Gottesdienst die Möglichkeit, dass hier vorne Geschwister aus der Gemeinde standen und man konnte einfach nach vorne gehen und für sich beten lassen. Es passierte sehr oft. Oder man ist nach vorne gegangen und hat gesagt, ich möchte einen Neuanfang mit Gott machen oder überhaupt mit Jesus anfangen. Diese Möglichkeit haben wir nicht. Aber wir werden heute Abend mal feiern. Vielleicht bevor ich und du heute zum Abendmahl gehst, dann frag dich, an welcher Stelle will ich heute neu anfangen? Wo brauche ich Hilfe? Welche Berge von Problemen oder schlechten Gedanken machen mein Christsein kaputt, vertreiben Jesus aus mir? Wenn wir heute neu durchstarten wollen, dann können wir alle ohne Ausnahme Neuanfänge wagen. Und das wünsche ich uns allen. Es sind auch welche vielleicht unter uns, die noch keine Christen sind. Dann würde es bedeuten, du kannst heute mit Jesus Christus anfangen. Du kannst vor dem Abendmahl sagen, Jesus, du bist auch für mich und für meine Sünden am Kreuz gestorben. Du hast dein kostbares Blut für mich vergossen. Und du bist auferstanden für mich. Ich möchte das neue Leben, von dem wir heute in der Lesung gehört haben, dass das Alte vergeht und das Neue in mich hineinkommt. Das feiern wir nächsten Sonntag bei der Taufe. Das Neue im Leben. Eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus aufbauen. Gottes Sohn. Und wisst ihr was? Jedes Jahr ohne Jesus ist ein verlorenes Jahr. Ich habe das von einigen Christen gehört, auch von einigen großen Frauen und Männern Gottes, die das aufgeschrieben haben. Einmal sagte einer zu mir, eigentlich gut, dass ich jetzt Christ bin, aber es tut mir so leid, dass ich so spät Christ geworden bin. Ich hätte noch so viel Schönes mit Jesus erleben können. Das sind doch alles verschenkte Jahre. Das kann auch unsere Erfahrung sein. Vielleicht können wir das aus unserem Leben bestätigen. Im Alten Testament steht ein herrliches Wort, in dem Gott sagt, dass er uns die Jahre erstatten möchte, die für uns verloren zu sein scheinen. Die vergeudeten Lebensjahre können durch ein Wunder der Liebe Gottes erstattet werden. Und wir bekommen eine neue Qualität im Leben, die alles andere, was vorher war, einfach toppt. Ist nicht zu vergleichen. Gott weiß um uns. Gott weiß, wenn er uns seine Gnade zuteilen wird. Wir brauchen diesen Gott wie unser tägliches Brot. Und das kann sich auch ändern. Deshalb mache es fest. Vertraue ihm dein Leben heute neu an. Nochmal dieser Text aus dem Alten Testament. Ich will euch die Jahre erstatten, deren Ertrag die Heuschrecken, Larven, Geschmeiß und Raupen gefressen haben. Was auch immer sich unter den ganzen schönen Wesen verbirgt. Und wir als Christen haben eine Aufgabe. Nämlich, so sind wir nun Botschafter für Christus. Und es ist Gott, der durch uns mahnt. Wir bitten im Auftrag von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott uns anbietet. Und das ist mein Auftrag als Pastor und meine Aufgabe. Und das ist euer Auftrag als Christen, eure Aufgabe, Botschafter von Christus zu sein. Ganz gleich, was in deinem Leben passiert ist. Du kannst immer wieder neu anfangen und kannst anderen Menschen dabei verhelfen, einen Anfang mit Jesus zu machen. Du kannst zu einem Geburtshelfer werden, dass Menschen neu geboren werden in Christus. Ganz gleich, was in deinem Leben passiert, du kannst bei Jesus immer neu anfangen. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir für dein Evangelium. Was wären wir ohne dich heute? Was wäre aus unserem Leben? Was wäre aus unserer Ehe geworden, aus unserer Familie? Also bitten wir dich, dass du uns durch deinen Heiligen Geist Kraft schenkst, immer wieder neu anzufangen, immer wieder neu aufzustehen, wenn wir hinfallen. Dass wir dich immer wieder um Vergebung bitten, dass wir auch mit anderen Menschen neu anfangen. Deshalb regiere du in uns. Übernehme du die Macht über jede Minute und Sekunde unseres Lebens. Auch wenn wir vor den höchsten Bergen stehen, in tiefster Nacht des Lebens, du bist unser Gott. Du bist mein Gott. Ich gehöre dir. Darum regiere du in mir. Amen. Auf dieses